Herzlich willkommen bei Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher und ich spreche hier alle zwei Wochen mit spannenden Gästen rund um Demokratie und Politik. Ich bin hier, um etwas zu lernen von Menschen, die mich interessieren und über Themen, die ich für relevant halte. Heute soll es um Gesundheit gehen. Viele haben das sicherlich mitbekommen, dass auf Bundesebene aktuell große Reformen im Gesundheitsbereich anstehen, eben um die Kosten unseres Gesundheitssystems zu senken. Um diese aktuelle Thematik aus möglichst vielen Perspektiven beleuchten zu können, habe ich mit der Leitung des Klinikums Solingen gesprochen, also eines großen Krankenhauses in Solingen, und zwar mit gleich vier Gästen auf einmal. Geschäftsführer Prof. Dr. Martin Eversmeier, mit dem ärztlichen Direktor Prof. Dr. Boris Pfaffenbach, mit der Pflegedirektorin Heike Zinn und auch mit dem kaufmännischen Direktor Kai Sturmfels. Passend dazu kann ich auch nochmal die Episode mit der Leitung des EVK Mettmann empfehlen, wo wir im Detail über die Gesundheitsreform von Karl Lauterbach gesprochen haben. Grundsätzlich gilt, diese Gespräche in Mettmann und auch jetzt hier in Solingen finden mit lokalen Ansprechpartnern statt, betreffen aber eigentlich alle Kliniken und alle Menschen in Deutschland. Also sind bundesweite Themen, die hier nur an lokalen Beispielen, an Fällen des Alltags klargemacht werden sollen und eben aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden sollen. Hier wird kein Fokus auf Regionalpolitik gelegt, sondern vielmehr geht es mir darum, das Bigger Picture zu erkennen und viele Perspektiven abzudecken. Viel Spaß mit der Folge.
Ja, mein Name ist Professor Dr. Martin Eversmeier. Ich bin seit 2020 hier im Klinikum. Vorher habe ich auch schon große kommunale Krankenhäuser auch saniert, geleitet. Ich habe mal studiert in den USA und auch in Deutschland Gesundheitsökonomie, Medizinwissenschaften, habe da drin auch promoviert und bin seit einigen Jahren auch in Berlin Professor an einer Hochschule für Gesundheitsökonomie, Pflegewissenschaften und so weiter. Ja, und es macht mir hier weiterhin viel Spaß, obwohl die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen leider immer schlechter werden und auch im Krankenhausbereich, denke ich, dass wir trotz alledem sehr erfolgreich in den letzten Jahren waren.
Ja, mein Name ist Professor Boris Pfaffenbach. Ich bin hier im Klinikum seit 2008, bin seit dieser Zeit auch Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie. Damals war es noch mit allgemeiner innerer Medizin. Im Laufe der Jahre haben wir die Inhalte etwas gedreht. Jetzt ist es eine Klinik für Gastroenterologie und Onkologie geworden, mit einer Chefärztin auch für Onkologie. Ja, zu meinem Werdegang. Privat ist es also so, dass ich in Solingen wohne. Als die Kinder noch klein waren, wohnten die bei uns. Mittlerweile sind die alle ihre Wege gegangen. Also wir wohnen noch zu zweit, meine Frau und ich, in Solingen. Und ja, beruflicher Werdegang ist so, dass ich zuvor 6 Jahre Chefarzt in einem anderen Krankenhaus bei Aachen war. Von Haus aus bin ich Internist, habe zur Weiterbildung zum Gastroenterologen gemacht und so ein paar kleine andere Weiterbildungen, die man im Laufe der Jahre noch erwirbt. Und meine akademische Heimat ist die Uni Bochum, der ich auch weiterhin verbunden bin und bei der ich auch weiterhin noch Vorlesungen, Unterricht gebe. Ja.
Mein Name ist Heike Zinn, ich bin hier die Pflegedirektorin und bin gefühlt schon immer hier im Klinikum Solingen seit 35 Jahren. Ich habe nur meine Ausbildung in einer anderen Stadt gemacht, ansonsten war ich immer hier. Und bei mir stand die Familienplanung im Vordergrund und war erstmal am Anfang hier Krankenschwester auf verschiedenen Stationen. Und im weiteren Verlauf habe ich dann Pflegemanagement in Bachelor und Master studiert. Und bin dann irgendwann in 2010 in der Pflegedienstleitung als Pflegedienstleitung einfach beschäftigt gewesen und bin jetzt seit 2023 die Pflegedirektorin.
Ja, mein Name ist Kai Sturmfels. Ich bin seit dem 01.01.2026 der kaufmännische Direktor hier im Hause. Habe davor über 25 Jahre den Aufsichtsrat geleitet und war Mitglied des Aufsichtsrates, komme also eher aus der Strategie-Ecke oder aus der strategischen Sicht oder der strategischen Begleitung des Hauses und habe jetzt mal gewechselt in die operative Verantwortung, die mir insbesondere in dem Team großen Spaß macht. Ja, und wir gucken eben, dass wir das Haus gemeinsam weiterentwickeln und erfolgreich machen.
Legen wir mal los. Vielleicht fangen Sie nochmal, sagen Sie noch ein paar Worte, mich würde noch interessieren, ja, aus Ihrer Perspektive, wie würden Sie das Klinikum selber vorstellen? Was macht denn jetzt das Klinikum besonders? Das ist ja immer die Frage, die Abgrenzung zu anderen Krankenhäusern, also zum Wald- und Wiesenkrankenhaus, die Abgrenzung zur Uniklinik.
Okay, ja, wir bezeichnen uns als Maximalversorger. Man muss dazu sagen, das sind Begriffe, ja, die gibt es durchaus. Sie sind aber jetzt nicht mehr so richtig gesetzeskonform. Einige Bundesländer haben die noch. Was ist jetzt ein Maximalversorger? Also wie der Name schon sagt, man bewegt sich eigentlich im Maximalbereich der Medizin. Darüber hinaus gibt es die Unikliniken hier in Deutschland. Wir würden uns also etwas unterhalb der Unikliniken einstufen.
Und wie würden Sie es denn sagen? Wir kennen ja viele rote Zahlen jetzt von Krankenhäusern, vielen Krankenhäusern, denen es eben sehr schlecht geht, was man in der Presse immer liest. Wie geht es denn im Klinikum Solingen?
Ja, wir sind gut durch die Corona-Pandemie durchgekommen. Dann hat uns so ein bisschen in dem Sinne ja auch positiv überrascht, dass die Krankenhäuser um uns herum geschlossen wurden. Das ging sehr schnell im Jahre 23. Im Jahre 24 haben wir dann sehr viel Mitarbeiter eingestellt von diesen Krankenhäusern. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, das war immer noch eine richtige Entscheidung. Weil sonst hätten wir die zusätzlichen Patienten nicht behandeln können. Das war auch eine durchaus schwierige Zeit für uns. Wir mussten einen Umbau, ein Investitionsprogramm innerhalb von einem halben Jahr durchführen von annähernd 20 Millionen Euro. Also hier hat sich sehr viel getan. Das hat zu einem ganz leichten Verlust im Jahre 24 geführt, weil wir da auch viele Anlaufkosten hatten, eben sehr viel Personal eingestellt haben. Brandschutz bis in das Jahr 25, zusätzliche Belastung. Also wir haben auch im Jahr 25, der Jahresabschluss ist noch nicht ganz durch, aber wird auch eine rote Zahl schreiben. Mhm. Nicht dramatisch, wir sind im Moment auch wieder in den schwarzen Zahlen. Wir hoffen mal, dass das so weitergeht, aber ich denke, Sie kommen gleich nochmal zu weiteren Dingen, die die Bundesregierung jetzt so in Planung hat, die noch richtig übel werden können. Aber ansonsten haben wir jetzt diese Umstrukturierungsphase gut gemeistert. Allerdings muss man wirklich wissen, man muss da selber Geld in solchen Umstrukturierungen mit einbringen. Wenn wir da nicht die Rückendeckung der Stadt gehabt haben, also wir haben von der Stadt kein Geld bekommen in dem Sinne, keine Geschenke, aber eine finanzielle Absicherung auch für diese Investitionen. Und eben, ich sag mal, eine geringe Verlustsituation möchte man ja auch nicht haben. Aber die war eigentlich unumgänglich, weil die Leistung nur erstmal sukzessive gestiegen ist, also die Anzahl der Patienten. Mittlerweile haben wir fast 30% mehr Patienten als vorher, aber wir haben auch über 30% mehr Personal eingestellt.
Mich würde jetzt noch interessieren, womit macht das Klinikum eigentlich Geld? Können Sie mal ein paar Beispiele nennen? Also was ist jetzt profitabel und womit macht man vielleicht eher sogar Verlust?
Ja, die Bereiche gibt es in der Tat. Ich will mal mit den Cash Cows, so nennt man das ja neudeutsch, beginnen. Da ist sicherlich die Kardiologie zu nennen, auch eine der größten Kliniken, die wir haben. Aber auch die Klinik von Professor Pfaffenbach, also die Gastroenterologie, das sind die Cash Cows, also die innere Medizin, die Geriatrie würde ich auch dazu zählen, die Unfallchirurgie, auch damit verdienen wir Geld. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Bereiche, die sind schwierig. Und da haben wir eben ein anderes Verständnis als kommunal geführtes Haus oder als kommunales Haus als die privaten Träger. Und da spreche ich insbesondere die Geburtshilfe an. Ja. Die Geburtshilfe ist ein Bereich, der traditionell, mit dem man traditionell eigentlich kein Geld verdienen kann. Das muss also quersubventioniert werden. Das ist aber eine bewusste strategische Entscheidung, die wir da in dem Bereich auch getroffen haben, weil wir schon möchten uns als Gesundheitsdienstleister der Solinger und Solingerinnen verstehen, da wir auch weiterhin möchten, dass es Solinger und Solingerinnen gibt, die in Solingen geboren sind, hat das für uns einen hohen strategischen Wert. Und ich will noch einen zweiten Bereich nennen, der ähnlich schwierig ist in der Finanzierung. Das ist die Kinderheilkunde, also auch die Kinderabteilung. Auch das ist jetzt am Solinger Klinikum kein Unikat, sondern das gilt für alle Krankenhäuser in Deutschland. Das ist ein problematischer Bereich, aber auch da haben wir ganz klar eine strategische Entscheidung getroffen. weil wir eben für alle Solinger da sein möchten, von jung bis alt, ist es uns eben sehr wichtig, auch eine Kinderabteilung vorzuhalten mit einer Kinderintensivstation, die dann eben auch als Komplementärabteilung gerade für die Geburtshilfe sehr, sehr wichtig ist. Das sind so die Bereiche, die wir dann eher quersubventionieren, aber das tun wir dann gerne.
Okay, könnte man denn nicht vielleicht auch da eine Lösung finden, dass dieses Quersubventionieren in dem Sinne gar nicht notwendig ist? Weil das ist ja quasi jetzt auch von Ihren Moralvorstellungen abhängig, was Sie machen oder nicht. Weil ich würde sagen, jetzt wenn es sich finanziell nicht lohnt, dann gibt es sicherlich auch Häuser, die sagen, nein, machen wir eben nicht, auch wenn es vielleicht schön wäre.
Ja, das ist schwierig. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Eigenkapitalrenditen erzielen müssten, die ein privater Träger vorgibt, dann hätten wir sicherlich auch Schwierigkeiten, solche Abteilungen am Leben zu erhalten. Die würden es im Zweifel nicht tun. Wir können aber strukturell wenig verändern. Da müssten wir also schon oder müsste der Gesetzgeber die gesamte Finanzierungssystematik ändern. Das liegt halt daran, Sie kennen das wahrscheinlich, die Fallpauschalen, die DRGs, die sind halt, die haben halt eine bestimmte Fallschwere in der Geburtshilfe, in der Behandlung von Kindern. Und da ist es eben traditionell, dass die Fallschwere relativ niedrig ist. Das heißt, mit anderen Worten, die Vergütung ist relativ niedrig. Da müsste der Gesetzgeber eben tatsächlich dafür sorgen, dass in den Bereichen die DRGs anders vergütet werden. Dann könnte man dieses Paradoxum aufheben. Solange das nicht passiert, können wir da wenig machen. Macht es auch keinen Sinn, die Fallzahlen zu steigern, weil eben die Vergütung unterm Strich nicht kostendeckend oder nicht annähernd kostendeckend ist. Das ist eben das Problem. Und solange es die Systematik gibt, werden wir da kaum was machen können, sondern müssen das eben einfach so akzeptieren.
Ich verstehe. Herr Professor Pfaffenbach, was ja große Schlagzeilen gemacht hat, auch hier in Solingen, ist eben, dass im Klinikum in der Notaufnahme sogar mehr Patienten im letzten Jahr, behandelt wurden, als in der Uniklinik in Düsseldorf. Also die Nachfrage nach der Notaufnahme ist sehr groß. Die Notaufnahme ist oft sehr voll. Jetzt wird oft diskutiert, es gibt nämlich auch viele Menschen, die in die Notaufnahme kommen mit Beschwerden, die jetzt nicht unbedingt in der Notaufnahme behandelt werden müssen, sondern vielleicht mehr beim Hausarzt. Ne? Die Gelenkbeschwerden, die seit Monaten bestehen, beispielsweise. Gibt es da hier im Klinikum Solingen Ideen, Daten, Vorschläge, wie man mit sowas umgehen kann? Oder haben Sie selber sich da schon mal Gedanken drüber gemacht?
Also Gedanken drüber gemacht habe ich mich als ärztlicher Direktor und wir im Team natürlich, auch mit den behandelnden Playern in der zentralen Notaufnahme, das sind Ärzte, Pflegende und auch andere Berufsgruppen. Wir sind über die letzten Jahre so ein bisschen krisenerprobt und auch belastungserprobt, will ich mal so sagen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, in der akuten oder in der kurzfristigen Situation sich wertschätzend und anerkennend zu verhalten. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil uns ist allen klar, die Patienten, die kommen, die wollen und müssen behandelt werden. Das ist erstmal so das Erste, was wir haben. Natürlich reagieren wir darauf gemeinsam auch mit unserer Personalabteilung natürlich. Wie können wir das denn personal hinkriegen, setzen, dass eben den Anforderungen Genüge getan wird? Also Anpassung von Rahmendienstplänen, Anpassung von Stellen. Das haben wir aber alles getan, soweit wir das tun können. Also ich meine, wir haben sehr viel getan, um eben diese Versorgung, die wir ja auch schultern müssen für Solingen, abbilden zu können. Ja, das ist das, was wir im Moment tun können. Darüber hinaus entwickeln wir natürlich Konzepte, wie viele Kliniken, wie wollen wir denn zukünftig mit der Situation umgehen. Ja, es gibt Überlegungen zur Umstrukturierung, es gibt Überlegungen zur Einbindung der niedergelassenen Kollegen in die Versorgung. Es werden noch andere in den nächsten Jahren Modelle auf uns zukommen, die wir zu schultern haben. Also ich würde mal sagen, im Moment machen wir das, was wir tun können, über eine Nähe zu den Mitarbeitern und versuchen, das personell abzubilden. Strukturell werden wir sicher in den nächsten Jahren etwas verändern müssen, denn so kann es auf die Dauer auch nicht bleiben. Ich meine, das betrifft die beiden vielleicht so ein bisschen mehr als mich. Auch der finanzielle Rahmen wird natürlich immer dünner. Das vielleicht in aller Kürze dazu.
Ist das hier primär ein Infrastrukturproblem? Ist es ein Personalproblem, dass jetzt quasi in der Notaufnahme nicht mehr geleistet werden kann?
Also ich denke, das ist mit der Skalierung aus. Das ist letztendlich wahrscheinlich ein generelles, ich will mal sagen, bundesweites Problem, dass eben die Notaufnahmen sehr stark angesteuert werden von Patienten, die entweder sehen, okay, da ist ein guter Anbieter, die Leistung möchte ich gerne haben innerhalb des Klinikums, das tun wir ja auch. Häufig ist es auch so, dass die Patientinnen und Patienten dann außen bei den Kollegen draußen auch nicht rechtzeitig Termine bekommen, sind nicht nicht 24 Stunden da, wenngleich wir hier natürlich auch eine Praxis der KV am Ort auch haben. Also insofern leisten die natürlich ihren Beitrag. Wir können da, glaube ich, keinem einen Vorwurf machen, dem Patienten erst recht nicht. Ja? Alle wollen versorgt werden, Geld ist knapp und die Ressourcen sind knapp.
Was sind denn jetzt die größten medizinischen Herausforderungen in den nächsten Jahren?
Also die größte medizinische Herausforderung meiner Meinung nach ist der Umgang mit zunehmenden Patientenzahlen und dabei auch älteren Patientinnen und Patienten, die auch in zunehmendem Alter auch komplexe Fragestellungen aufwerfen. Ist vielleicht ein bisschen gestelzt ausgedrückt, aber wir können auch gerade bei den älteren Menschen nicht nur das primäre medizinische Problem adressieren, sondern müssen eben auch gucken, wie ist das Gesamtbild. Ja, der ältere Mensch hat noch weitere Angeerkrankungen, die wir berücksichtigen müssen. Es ist schwieriger, bei einem 85-Jährigen eine Erkrankung zu behandeln, als vielleicht bei einer 35-Jährigen. Ich sag's mal so salopp. Ja. Damit will ich keine Gruppe zurückstufen. Die zweite Herausforderung, die ich so ein bisschen in meinem Job auch sehe, ist, dass wir Führungskräfte haben wollen auf den unterschiedlichen Ebenen, aber insgesamt auch Personal. Also ich bespreche jetzt mal für meinen Bereich, Heiko, du wirst deinen Bereich gleich noch gesondert darstellen. Das alles in einer Verdichtung der Arbeit, das ist eindeutig. Also wir haben ja eine erhebliche Verkürzung der Liegedauern für unsere Patientinnen und Patienten. Wir haben einen deutlich gestiegenen Anteil ambulanter Patienten. Das ist für den Patienten komfortabel. Für uns ist es eine Arbeitsverdichtung. Ja, früher gab es Zeiten, das ist so ein bisschen her, muss man sagen, da lag ein Patient meinetwegen mit einem Herzinfarkt 15 Tage im Krankenhaus. Mittlerweile sind die Liegedauern, ich weiß keine Kategorie, auch bei 5 bis 6 Tagen. Also das schiebt sich enorm zusammen. Also wir müssen sehen, dass wir die ärztliche Qualität, und da haben wir einen gewissen Anspruch, den haben wir, den haben auch die Patienten, realisieren in der verdichteten Arbeit und das Ganze in einem sehr schwierigen Umfeld. Ich glaube, ist gerade schon angeklungen, die finanziellen Rahmenbedingungen und auch politischen sind im Moment alles andere als günstig für uns.
Damit beschreiben Sie ja im Endeffekt die Probleme des demografischen Wandels. Also auf der einen Seite, dass immer mehr ältere Patienten mit immer mehr schweren Krankheiten eben auch, je nachdem, wie alt die Patienten werden. Und auf der anderen Seite, dass es immer schwieriger wird, Personal zu finden, das dann eben sich um diese Menschen kümmert. Jetzt ist aktuell ein neues Gesetz von Nina Waken, der Bundesgesundheitsministerin, im Gespräch, wo es um eine große Reform im Gesundheitswesen geht. Der Grund ist, ohne Reform, so sagt die Gesundheitsministerin selber, droht 2027 alleine ein Finanzloch von 15 Milliarden Euro, das bis 2030 auf etwa 30 Milliarden anwachsen könnte, mit entsprechenden Anstiegen der Krankenversicherungsbeiträge, was halt eben Arbeitnehmer und Arbeitgeber belasten würde. Der Ärztepräsident sagt dazu zum Beispiel, allen Beteiligten muss klar sein, es reicht nicht aus, die eigenen Reformbeiträge möglichst gering zu halten und im Übrigen am Status quo festzuhalten. Gefragt sei jetzt Bereitschaft zu echter Veränderung. Was ist die Idee hinter dem Gesetz? Eine unabhängige Expertenkommission wurde beauftragt und hat diese 66 Reformvorschläge erarbeitet, wie Einsparungen eben gelingen können. Dabei sind 40 Milliarden Euro pro Jahr an Einsparungen möglich, wenn man all diese 66 Reformvorschläge umsetzen würde. Davon wurde jetzt auch einiges in diesen Gesetzentwurf übernommen. Und dieser Gesetzentwurf, das sogenannte GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, hat nicht nur einen sehr guten Titel, sondern sollen damit insgesamt 16,3 Milliarden Euro eingespart werden, jedes Jahr. Etwa 70% davon aus diversen Vergütungsbegrenzungen und Einsparungen eben bei Praxen, Kliniken und auch bei Arzneimittelherstellern. Patienten sollen etwa 15% beisteuern. Was gehört so zum Beispiel dazu? Ich kann es natürlich nicht alles nennen, ist ein Riesenpaket. Übernahme von Homöopathie soll zum Beispiel wegfallen, die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze um 300 Euro im Monat, Zuzahlungen zu Medikamenten werden teurer, das hat sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert, also es wird von 5 auf von 5 Euro auf 7,50 Euro erhöht. Verwaltungskosten und Werbeausgaben der Krankenkassen sollen sinken. Es soll eine Zuckersteuer geben, die Tabaksteuer soll erhöht werden. Und was weit diskutiert wurde und sicherlich viele mitbekommen haben, diese beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern soll eben beendet werden, beziehungsweise ab 2028 sollen Versicherte für nicht versicherte Partner 2,5% des beitragspflichtigen Einkommens zahlen. Ausgenommen sind dabei Kinder, also Eltern mit Kindern unter 7 Jahren, Kindern mit Behinderung, pflegende Angehörige und Rentner. Jetzt kommen wir mal konkret zu Kliniken, Praxen und Apotheken. Da steht zum Beispiel drin, Zusatzvergütungen sollen wegfallen, Preise und Vergütungen sollen künftig grundsätzlich an die Entwicklung der Einnahmen gekoppelt werden. Das Pflegebudget für Kliniken soll gedeckelt werden und Abrechnungen sollen stärker überprüft werden. Der Bund selber sollte laut der Expertenkommission vor allem diese 12 Milliarden, die jedes Jahr für die Krankenversicherung der Bürgergeldempfänger anfällt, übernehmen, will der Bund aber nicht. Außerdem streicht der Bund den Zuschuss zur GKV bis 2030 um 2 Milliarden Euro sogar, also es fällt sogar noch etwas weg. Was kommt jetzt? Also man hat sich auf diesen Gesetzentwurf im Kabinett geeinigt. Jetzt geht das Ganze ins parlamentarische Verfahren und wahrscheinlich im Juli soll das Gesetz beschlossen werden, wenn es nicht noch Änderungen gibt. Es ist alles viel. Das Gesetz ist sehr komplex, da steht sehr viel drin. Jetzt würde ich Sie, Herr Professor Evers, mal erstmal fragen, was halten Sie von diesem Entwurf und was würde das eigentlich fürs Klinikum Solingen bedeuten?
Ja, gute Frage. Was halte ich davon? Also erstmal habe ich Verständnis dafür, dass wir die Gesundheitsausgaben in Deutschland reduzieren wollen. Wir liegen da ziemlich mit an der Spitze. Es gibt ein Land, das ist uneinholbar, sage ich mal, an erster Stelle, weil das System auch ineffizient ist. Das sind die USA. So, mit denen können wir uns da und wollen wir uns auch nicht messen. Und wenn wir uns mit den europäischen Staaten vergleichen, dann sind wir mit der Schweiz so ziemlich an erster Stelle. Das heißt, was vergleichen wir da? Das heißt, wir sehen einmal die Wirtschaftskraft, das ist das Bruttoinlandsprodukt, was man da heranzieht. Und dann stellt man die Frage, wie viel Prozent dieses Bruttoinlandsprodukts wird für Gesundheit ausgegeben? So, und da liegen wir, ja, wir lagen immer so bei 10% ungefähr. Das ist auch gar nicht so schlecht. Da sind wir eigentlich weltweit auch so im Mittelfeld mit schon. Aber wir sind jetzt bei 12% ungefähr und nähern uns den 13%. Klar, wenn wir natürlich jetzt ein deutliches Wirtschaftswachstum hätten, dann wird das auch schon wieder anders aussehen. Hätten wir vielleicht auch nicht die großen Probleme. Aber nochmal, ich denke, das ist schon erstmal grundsätzlich richtig, dass Frau Wagen das anfasst. Sie muss das auch anfassen. Ich finde nur, wenn wir jetzt mal die Krankenhäuser betrachten, man muss sich doch erstmal fragen, wenn wir jetzt der Meinung sind, wir geben zu viel für Krankenhausbehandlung aus, woran liegt das denn überhaupt? Und da würde ich dann auch mal ansetzen. Also was jetzt zurzeit auch insbesondere neben anderen Dingen vorgesehen ist, dass man einfach 3 Jahre hintereinander uns bei der Preisanhebung 1% wegstreicht, das halte ich also erstmal für nicht sachgerecht. Unsere Preise sind auch im internationalen Vergleich eher niedrig. Wir haben in den letzten Jahren unsere Lohnsteigerungen nicht refinanziert bekommen. Und da jetzt nochmal den Rotstift anzusetzen und das über 3 Jahre hinweg, das werden wir auch in Solingen so nicht verkraften. Das sind ungefähr 12 Millionen Euro im Jahr, die wir einsparen müssten. Da sehe ich nicht, wo wir die einsparen können. Also das muss ganz klar in diesem Gesetz weg. So, der zweite große Bereich ist das Thema Pflege. Und da sage ich mal, ja, okay, wenn uns das Geld jetzt ausgegangen ist und wir das Geld nicht mehr haben, um zusätzliche Pflegekräfte in Deutschland zu finanzieren, das ist natürlich bedauerlich, aber müssen wir zur Kenntnis nehmen, dann ist das so, ja, dann muss das auch mit Augenmaß gemacht werden. Also eine reine Deckelung, wir reden jetzt eher über eine Senkung sogar des Pflegebudgets, ja. Das halte ich für eine absolute Katastrophe. Es geht nicht. Wir haben, Frau Zinn wird da sicherlich gleich auch noch mehr dazu sagen können. Aber wir haben hier wahnsinnige Aktionen durchgeführt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Frau Zinn, die Personalabteilung, haben einen super Job gemacht, um ganz viele Pflegekräfte, die wir dringend benötigt haben, weil wir unterbesetzt waren, hier ans Klinikum zu holen. Jetzt haben wir eine gute Besetzung und das darf nicht gefährdet werden. Ich habe aber Verständnis dafür, wenn wir jetzt sagen, also wir können da nicht jetzt noch mehr aufsatteln. Eine gewisse Anbindung an allgemeine Preissteigerungen, sage ich mal vereinfacht, finde ich okay. So, und da muss man auch mal die Wahrheit auf den Tisch bringen. Das sind ungefähr 10%, die jedes Jahr das Pflegebudget in Deutschland angehoben wurde, aufgrund der zusätzlichen Pflegekräfte. Wenn das jetzt wegfällt, ist das schon eine erhebliche Einsparung, die die Kliniken haben, Krankenkassen haben und bei den Kliniken realisieren können. Also das, denke ich mal, das ist akzeptabel. Und dann würde ich noch eine Sache vielleicht ganz kurz sagen. Thema, ja, wo setzt man denn jetzt an? Wo wird eigentlich zu viel ausgegeben? Also wir haben zu viele Krankenhäuser in Deutschland, wir haben zu viele Betten, zu viel Angebot, wenn man es ganz einfach sagen will. Diese Krankenhäuser, die Krankenhausleistungen werden eigentlich zu häufig in Anspruch genommen, alles im internationalen Vergleich. So, auch die Mitarbeiter in der ZNA, die wissen das auch, ist gerade schon berichtet worden, dass eigentlich zu viele Menschen unsere Notaufnahme auch ambulant in Anspruch nehmen. So, und da würde ich ansetzen. Mir ist das einfach zu ideenlos, zu sagen, ich kürze da einfach mal 1% raus. Ja? Also man könnte zum Beispiel, das haben andere Länder ja auch gemacht, ich weiß, dass das nicht populär ist, aber dass man eine Zuzahlung für solche ambulante Notfallversorgung macht. Da geht es nicht um das Geld, was die Leute zahlen sollen, aber wenn ich zum Beispiel 50 Euro dafür bezahlen muss, dann bezahle ich die 50 Euro sehr gern, wenn ich echte Probleme habe. Da rede ich über das Geld nicht. Ja, das ist es mir allemal wert. Habe ich aber ein bisschen Zahnschmerzen oder einen dicken Fuß oder so etwas, dann würde ich warten und dann am Montag oder Dienstag vielleicht zum niedergelassenen Arzt gehen und dann brauche ich das nicht bezahlen. Ja, also es gibt so viele Modelle, auch weltweit, die sich bewährt haben und die fehlen mir in diesem Gesetz.
Ich will das nochmal aufgreifen und zwar aus zwei Blickwinkeln, weil ich einmal das Gefühl habe, dass das ein großes Ungleichgewicht ist oder die Lastenverteilung, sagen wir mal so, dieser 66 Vorschläge oder insbesondere, was die Bundesregierung daraus gemacht hat. Wenn man das mal in Zahlen ausdrückt, auf der globalen Ebene, dann sind das 30 Milliarden Euro Einsparvolumen für das Krankenhaus in den nächsten 3 Jahren. So, und das ist übermäßig viel. So, und da hätten wir uns gewünscht, dass man da mit mehr Augenmaß rangeht, weil das eben schlichtweg für die Krankenhäuser, sowohl für das Krankenhaus in Solingen, aber auch für die Krankenhauslandschaft in Deutschland so nicht gangbar ist. Das ist wirtschaftlich nicht tragbar. Warum ist das nicht tragbar? Und das ist der zweite Blickwinkel. Wir reden ja hier nicht über einen freien Markt, sondern wir reden über einen regulierten Markt. Das heißt, wir können die Preise für die Behandlungen und Operationen nicht frei bestimmen. Wir können also jetzt nicht hergehen und sagen, okay, es gibt jetzt hier eine Operation und da nehmen wir 1.000 Euro für, sondern eben, da sind die Preise vorgegeben. Und das ist ein Riesenproblem. Wir haben eben Inflation, wir haben Kostensteigerung, Personalkostensteigerung durch Tarifsteigerung. Und die werden eben refinanziert durch die Erhöhung der sogenannten Landesbasisfallwerte. So, das ist diese jährliche Erhöhung, von der wir eben gesprochen haben. So, dass wir Tariferhöhungen haben in Zukunft, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Gleiche gilt für die Inflation, für Lebensmittel, für Energie und was weiß ich nicht alles. So, statt diese Steigerung refinanziert zu bekommen, will uns die Bundesregierung jedes Jahr 1% wegnehmen. Das heißt, die Kostenerlösschere geht immer weiter auseinander. Und irgendwann geht das nicht mehr gut. So, das kann man machen, aber dann hat man eben ein ungeplantes Krankenhaussterben in Deutschland. Und das, finde ich, ist nicht der richtige Weg, sondern das haben ja die anderen Länder gut vorgemacht. Das hat Dänemark gut vorgemacht, das haben die Niederlande gut vorgemacht. Die haben auch eine Krankenhausreform angestoßen. Die haben aber erstmal, weil man das auch richtigerweise so tut, vernünftig Geld zur Verfügung gestellt, um eben diese Reformschritte anzugehen. Und das würden wir eben auch erwarten. Wir sind ja gar nicht unwillig. Wir sehen das ja auch. Das hat Martin Eversmeier ja richtigerweise beschrieben. Wir wollen ja auch, dass die Krankenkassen stabil sind. Aber wir brauchen A, mehr Zeit. Wir brauchen mehr Augenmaß bei den Punkten. Und wir brauchen tatsächlich mehr Unterstützung und mehr Kreativität. Also wir sind ja durchaus bereit, das ist ja eben angesprochen worden, uns mehr in Richtung ambulante Versorgung zu bewegen. Da kann man sicherlich einiges heben. Man kann über die Frage nachdenken, wieso haben wir in Deutschland 93 gesetzliche Krankenkassen? Macht das Sinn? Reichen nicht 10 oder 20? Ne, das ist natürlich jetzt ein Stück weit übertrieben, aber haben wir tatsächlich einen Wettbewerb bei den Krankenkassen oder haben wir das nicht? Ich nehme das eher nicht so wahr. Also es gibt einen Strauß von Maßnahmen, die unser Spitzenverband, die Krankenhausgesellschaft vorgeschlagen hat, die nicht aufgegriffen worden sind, völlig unverständlich. Und das, was ich nochmal sagen möchte, also ich glaube, den Krankenhäusern werden hier Maßnahmen aufgedrückt, die sie quasi erdrosseln und die wirtschaftlich so nicht tragbar sind. Und wir machen alle das Geschäft schon sehr, sehr lange. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, so eine dramatische Situation, wie wir sie heute haben oder wie sie sich abzeichnet, muss man richtigerweise sagen, wenn das Gesetz so verabschiedet werden, das hat keiner von uns hier im Raum jemals in Ansätzen so erlebt. Und das ermöglicht es uns nicht, uns vernünftig zu entwickeln. Und auch das muss man ehrlicherweise sagen, wenn die Politik da ernst macht, dann muss man mit Leistungseinschränkungen ganz klar rechnen. Das ist dann unabdingbar.
Frau Zinn, ich komme nicht auch noch auf die Pläne mit der Pflegeversicherung, die Bundesregierung ja auch hat. Jetzt aber auch erstmal noch zu diesem Gesetz eben. Was ist denn ja die Sichtweise von Ihnen, was ist die Sichtweise aus der Pflege?
Also das für die Pflege ist das sehr, sehr schwer. Und das ist auch eine ganz schwierige Diskussion für uns, weil wir sehr weit in den Fokus gerückt werden bei dem Gesetz, weil jeder redet über die Pflege und ich bin mir nicht so richtig bewusst darüber, ob alle wissen, was das eigentlich heißt. Weil wir kommen aus einer absolut schlechten Situation der Pflegekräfte und zwar ganz deutschlandweit. Mhm. Und das nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in der Altenpflege, in allen pflegerischen Berufen. Und wir haben in den letzten Jahren, weil das dann doch irgendwann erkannt worden ist, wir waren zum Teil so weit, dass Krankenhäuser Betten schließen mussten, nicht weil der Arzt nicht seine Leistung bringen konnte, nicht weil die Patienten nicht da waren, sondern weil die Pflegekräfte nicht da waren. Das ist ganz dramatisch in der Corona-Krise irgendwann gewesen und wir waren da auf dem absoluten Tiefstand. Auch das schon sind politische Auswirkungen der Vergangenheit gewesen, wo man nämlich auch desolate Finanzierungssituationen der Krankenhäuser darüber in den Griff gekriegt hat, über die größte Berufsgruppe Geld einzusparen. Und deswegen ist Pflege schlecht besetzt gewesen. Es gibt eine Vielfalt von Gesetzen, die dann dafür sorgen sollte, dass Pflege besser gestellt wird. Das hat angefangen mit der Personaluntergrenze und das ist auch immer ein Satz, den ich sehr interessant finde, weil alle sagen, ja, das ist dann eure Besetzung, aber in dem Wort steckt schon drin, das ist die Untergrenze. Die haben wir dann über Sanktionsmaßnahmen mit Ach und Krach erreicht. Also wir haben immer wieder weiter versucht, Pflege zu besetzen und das auch wirklich gut hinzukriegen. Und jetzt sind wir inzwischen an einem Punkt, wo wir zumindest hier in Solingen sagen können, Professor Eversmeier hat es ja gerade schon gesagt, wir haben unfassbar viele Anstrengungen hier auf uns genommen und das hat auch was mit Mitarbeitern zu tun. Der neue Mitarbeiter und so viele Mitarbeiter zu integrieren, bedeutet was für den Rest. Jetzt sind wir gut besetzt und für uns ist es im Moment so ein Punkt, wo ich sicherlich, und das kann ich hier für unser Krankenhaus auch sagen, wir sind gut besetzt. Und es wäre gut, wenn wir das Budget halten dürften. Und da würde ich auch immer den Beitrag der Pflege sehen. Aber ein Absenken der Pflegeleistungen führt zu Schließungen von Betten. Und man muss die Prognose der Pflege einfach im Auge behalten. Ich habe, oder deutschlandweit ist es so, dass wir 46% aller Pflegekräfte sind über 45 Jahre. Wir haben ein Drittel unserer Pflegekräfte, die über 51 Jahre sind. Das heißt, man kann sich überlegen, wann die zum Teil ja alle auch deutlich früher in Rente gehen, als vielleicht üblich ist. Die haben eine lange Lebensarbeitszeit gehabt und ab 45 Jahre können die in Rente gehen. Das fängt halt nun mal mit der Ausbildung an und viele gehen mit 63, spätestens aber mit 65 in Rente. Wir werden in den nächsten Jahren unfassbar viele Menschen in Rente verlieren. Und man muss sich überlegen, das sind alles Menschen, die Leistungsträger bei uns sind, die viele Jahre Berufserfahrung haben. Und Pflege und Medizin, das sind zwei Dinge, die man nicht nur lernen kann, sondern da muss man Berufserfahrung haben. Und die Leute, die kompetent sind, das sind die, die langjährig hier bei uns tätig waren. Und wenn ich heute versuche, durch ganz viele Programme, wir machen Akquise in Indien, wir haben unfassbar viele Menschen mit Examen aus aller Herren Länder hier nach Solingen geholt, die uns auch bestens jetzt unterstützen. Wir haben eine ganz tolle neue Akademie gebaut und wollen damit halt auch hier ein Zeichen setzen, dass dem Klinikum Solingen Pflege wichtig ist. In einer so professionellen Schule, sage ich ganz ehrlich, habe ich nicht gelernt. Und ich freue mich für unsere Auszubildenden, dass die das jetzt können. Also wir setzen hier ganz viele Zeichen. Wir machen in der Praxis ganz viel. Wir haben hier ein Projekt laufen, Schüler leiten Stationen. Wir wollen attraktiv sein. Wir wollen den Menschen das beibringen. Und dennoch sind das Berufsanfänger. Die werden, die langjährig erfahren, nicht ohne weiteres ersetzen können. Und irgendwann, wenn wir jetzt wieder in ein Defizit geraten, dann kriegen wir das bei aller Anstrengung nicht mehr aufgeholt. Und das ist das, wo ich am meisten Sorge vor habe, weil es auch Menschen demotiviert. Die haben sich jetzt unglaublich angestrengt, dass wir das hinkriegen. Es geht in Pflege und Medizin vor allen Dingen um eins, um Qualität am Patienten. Und das wird von uns erwartet. Das möchte der Patient und ich möchte das auch ehrlicherweise für alle Patienten und alle, die jemals ins Krankenhaus kommen, dass sie dort gut und sicher versorgt sind. Und dazu müssen aber fähige Menschen vor Ort sein. Und das kann man nicht, wenn man wie ein Durchlauferhitzer versucht, immer wieder nachzubesetzen. Das wird dann schwierig.
Bei dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, was ich total spannend finde, ist ja die Frage, wie kann man es schaffen, dass Pflegekräfte auch wirklich mit Pflegearbeit beschäftigen, also die eigentliche Arbeit machen, wofür sie ausgebildet sind und nicht mit Bürokratie und Berichte schreiben, dokumentieren, das Ähnliche. Sehen Sie da Möglichkeiten, ja quasi die Zeit am Patienten zu erhöhen und die Zeit am PC zu verringern?
Ja, sehe ich. Und ganz viele sogar. Weil ich glaube, das muss man unterteilen. Wir haben einmal einen, ich sag mal, Teufelskreis fast in der Medizin. Wir werden geprüft vom MDK, dass unsere Abrechnungen stimmen. Und das ist natürlich, wenn Leistungen geprüft werden, dann wird auch gefragt, habt ihr das wirklich gemacht? Und diese Frage führt dazu, dass wenn wir was nicht dokumentieren, dann haben wir es nicht gemacht. Und ehrlicherweise ist das der Kern, warum Arzt und Pflege vom Patienten wegkommen, weil sie irgendwas dokumentieren müssen. Aber wir sind ja, Sie haben es ja gerade angesprochen, im Zeitalter KI. Und ich würde mir für meine Pflegekräfte wünschen, dass sie nicht mit einem Stift und einem Zettel oder heute jetzt mit einem Computer auch das digital natürlich alles erfassen können. Aber warum können die das nicht irgendwo reinsprechen, was sie machen? Weil mit den Händen arbeiten in der Pflege, einen Patienten versorgen und sprechen kann man immer. Und das wäre schon ein Kompromiss zwischen wir haben dokumentiert, es ist halt digitalisiert worden über eine Sprach-App und dann ist es vorhanden auch da, wo die kontrollierenden Systeme es brauchen. Mir ist es auch bewusst, dass es nicht immer alles geglaubt wird, wobei ein bisschen mehr Vertrauen auch nett wäre, weil hier steht eigentlich jeder von meinen Mitarbeitern, von unseren ärztlichen Kollegen da und steht im Vordergrund immer die gute Patientenversorgung und es ist manchmal frustran. Haben wir es nicht aufgeschrieben, habt ihr es nicht gemacht, ist schon etwas, womit Arzt und Pflege nicht gut umgehen kann. Also das ist sicherlich dieser eine Bereich und es gibt natürlich einen unfassbar anderen großen Bereich. Alle Datenlieferungen an andere Institute, die jetzt nicht die Pflege direkt im Kern betreffen, das sind ja meistens Menschen, die dann zum Beispiel wie ich in der Pflegedirektion arbeiten. Wir vergeuden viel Zeit damit, Daten an irgendjemanden zu liefern, PPUG, Personaluntergrenze, PBBV, die Bemessungsgrenze der Pflege. Allein diese Daten zu erzeugen, das geht nicht automatisch in den Krankenhaussystemen. Dafür sind unsere KISS-Systeme nicht weit genug und das ist mit viel händischer Arbeit verbunden und da geht unfassbar viel Zeit raus. Zeit, die auch ich lieber in der Weiterentwicklung meiner Mitarbeiter verbringen würde, in Projekten mit meinen Mitarbeitern, denn eins sehe ich auch, Sie haben vorhin gefragt, wie kann man denn dafür sorgen, dass mehr Leute Spaß oder gerne in der Pflege sind. Das, was hier am allereffektivsten ist, sind Projekte, die wir starten. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Schüler leiten eine Station, machen wir inzwischen im vierten Jahr. Das haben die Ausbildenden so gehypt, dass wir das jetzt verlängern mussten von 3 Wochen auf 4 Wochen. Weil die in der 4. Woche gesagt haben, so jetzt sind wir so sattelfest, wir wollen das jetzt hier alleine schmeißen und jetzt sind hier die Praxisanleiter nur noch dabei und gucken und eigentlich können wir es. Und wir lernen unfassbar viel und das sind genau die Projekte, damit kann man Werbung für Pflege machen. Das versuchen wir auf ganz vielen Ebenen, Pflege weiterzuentwickeln. Es gibt so viele Dinge, wo man Patienten nochmal anders, besser versorgen kann, aber dazu braucht die Pflege auch ein bisschen Zeit, sich weiterentwickeln zu dürfen und nicht nur immer allem hinterher zu rennen. Dann ist kein Platz dafür, auch mal zu denken, was können wir denn besser machen. Und Sie haben vorhin mal angesprochen, Situation Notaufnahme. Das, was noch nicht gefallen ist, also was Herr Sturmfels und auch Professor Ebersneuer noch nicht gesagt haben, ich habe auch erhebliche Vorhaltekosten hier. Und das produziert eben auch Geld, was wir irgendwie bereitstellen müssen. Und dieses Vorhalten hat was damit zu tun, jeder erwartet, dass wir da sind, wenn der Patient unsere Hilfe braucht. Das ist gerade in der Kinderklinik ein großes Thema, weil manchmal sind die Kinder nicht da. Aber wenn da keine Schwester mehr wäre und das, der Notfall kommt, dann wäre das Kind nicht versorgt. Und wir brauchen auch eine auskömmliche Finanzierung für genau diese Dinge, dass wir Vorhaltekosten in einer ZNA haben, damit 15 Rettungswagen reinfahren können gleichzeitig, weil der Patient sucht sich nicht aus, wann sein Unfall passiert. Und das ist etwas, was nicht diskutiert wird und unter den Tisch gekehrt wird und unfassbar schwierig ist. Und ich glaube, man kann es gut lösen, wenn man Krankenhäuser zusammenlegt und nicht so viele kleine einzelne Krankenhäuser hat. Aber das ist das, was hier in unserem Umfeld ja tatsächlich schon passiert ist. Hier hat es Krankenhausschließungen in 23 gegeben. Und uns, wir würden uns sehr wünschen, wenn das, was wir an Aufbauarbeit auf allen Ebenen hier geleistet haben, pflegerisch, aber die Ärzte, die Verwaltung, jeder Bereich hier von uns, um überhaupt das damals stemmen zu können, wenn das honoriert werden würde und wir auch da so weitermachen dürften. Also das fände ich schon sehr hilfreich.
Ihre Frage war ja im Grunde Bürokratieabbau, was kann man da tun? Und da will ich nochmal das GKV-Spargesetz ansprechen, weil das im Grunde das völlig konterkariert. Ne? Mhm. Im Grunde ist die Bundesregierung ja angetreten im Koalitionsvertrag mit der Aussage, wir wollen Bürokratie abbauen. Wir wollen eben gerade dafür sorgen, dass es den Ärzten und den Pflegern ermöglicht wird, am Bett der Patienten zu arbeiten. Und das wird wirklich völlig konterkariert. Frau Zinn hat das schon angesprochen. Es geht um die Frage des medizinischen Dienstes, der eben die Fälle, die wir versuchen abzurechnen oder die wir abrechnen, die werden überprüft. Und diese Prüfquote des medizinischen Dienstes soll nach der Vorstellung des Gesetzgebers oder der Bundesregierung erhöht werden. Was hat das zur Folge? Ganz sicher mal einen höheren bürokratischen Aufwand bei uns. Ganz sicher, dass wir unser Personal aufstocken müssen, weil die Prüfquoten werden ganz enorm angehoben. Und das hat einen zweiten Effekt, der auch höchst negativ ist für Heike Zinn und auch den ärztlichen Dienst. Der medizinische Dienst wird sein Personal aufstocken müssen. Und wo kommen die Leute her? Die kommen ganz gerne aus der Pflege, die kommen aus dem ärztlichen Bereich. Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen, die können gar nicht mehr am Patienten arbeiten, weil die jetzt beim medizinischen Dienst dokumentieren, überprüfen. Also das ganze System ist da schon ein Stück weit auch pervers unterwegs.
Ich habe da auch das Gefühl, wir haben lange Zeit ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis in den Fokus gestellt. Also Sicherheit im Sinne von, niemand macht etwas falsch und wir kontrollieren alles vielleicht ein bisschen zu sehr, schreiben alles vielleicht ein bisschen zu sehr auf, haben dadurch sehr komplexe Systeme geschaffen. Und eben auch Systeme, wir hatten ja eben auch über Vertrauen gesprochen, über Schüler, die schon eine Station leiten dürfen, über Vertrauen, das dann eben nicht gegeben wird, sondern eher ein grundsätzliches Misstrauen, was vorausgesetzt wird, was dann ja zu so einem Bürokratie-Rattenschwanz irgendwie führt. Und es gibt ja diese 80-20-Regel, also mit 20% des Aufwands könnte man 80% Sicherheit erlangen und für diese restlichen 20% Sicherheit braucht man dann aber 80% Aufwand. Und diese 80% Aufwand, die haben wir ja meistens. Und da ist die Frage, ob, wenn man meinetwegen, dann geht vielleicht auch hier und da mal ein bisschen mehr nicht alles 100% mit rechten Dingen zu, dann ist mal was nicht dokumentiert, obwohl es gemacht wurde.
Aber vielleicht ist das ein Kompromiss, mit dem wir leben müssen, dadurch, dass wir dann halt eben effizientere Arbeit haben, schönere Arbeit haben und eben auch mehr Zeit am Patienten verbringen können.
Ja, das ist sicherlich richtig, wobei, das will ich insoweit nochmal ein Stück weit einschränken. Mhm. Also Patientensicherheit ist sicherlich das höchste Gut, was wir hier haben, und das ist auch unverhandelbar für uns. Und da machen wir auch keine Kompromisse, und da machen wir auch alles richtig, und da machen wir lieber Dinge zwei- oder dreimal, um wirklich 100% sicher zu gehen. Uns geht es wirklich nur darum, müssen wir tatsächlich alles das dokumentieren, was wir heute dokumentieren müssen. Dass wir legen wirklich Zahlenfriedhöfe an, und es ist völlig unklar, was mit diesen Zahlenfriedhöfen passiert. Die braucht kein Mensch. Und wenn wir dann in ein Ungleichgewicht kommt, dass Heike Zinn und ihre Mitarbeiterinnen tatsächlich einen höheren Dokumentationsaufwand haben als die Möglichkeit, am Patienten zu arbeiten, dann haben wir irgendwo eine Schieflage. Und das müssen wir auflösen, das geht so nicht. Und da müssen wir tatsächlich gucken, dass das wieder in ein Gleichgewicht kommt.
Ja, mit Sicherheit meine ich eben vor allem auch dieses Gefühl der Sicherheit, was durch dieses ganze Kontrollieren entsteht. Ja. Ja, ja, ich meinte nicht damit, dass man jetzt die Patientensicherheit irgendwie nicht weniger hoch achtet, weil meine Überzeugung an der Stelle wäre, dass man mit deutlich weniger bürokratischem Aufwand die Absolut. Gleiche oder vielleicht sogar eine bessere Patientenversorgung erreichen könnte.
Absolut, das sehe ich genauso wie Sie.
Alles klar. Frau Zinn.
Ich möchte mal einmal ergänzen. Es ist ja so ein bisschen im Umlauf, Dokumentation kann jeder. Und Dokumentation kann man auch von der Pflege wegnehmen. Das machen jetzt Servicekräfte dann. Das ist mitnichten der Fall. Weder eine Leistung, die der Arzt erbringt, noch eine Leistung, die die Pflegekraft erbringt, kann ein anderer dokumentieren. Das ist ein völlig falscher Ansatz. Aber das wird ja als eins der Einsparprojekte auch mit kommuniziert. Also es gibt ja so eine Liste von Aufgaben, die die Pflege vielleicht nicht tun sollte. Da gehört die Dokumentation der Leistung vom Patienten mit dazu, wo ich ganz klar sage, nein, das geht nicht. Sondern wir müssen da wegkommen von, was muss dokumentiert werden, nicht wer dokumentiert. Der die Leistung erbringt, muss sie auch dokumentieren.
Alles klar. Herr Professor Eversmeier, haben Sie da noch einen Punkt zu?
Ich würde noch mal versuchen, so ein bisschen für alle auf den Punkt zu bringen, wie könnte jetzt eigentlich ein Sparpaket fürs Krankenhaus aussehen? Ja. Fangen wir mal auf der negativen Seite an. Also unsere Preise sind schon nicht auskömmlich. 70-80% der Krankenhäuser sind in Deutschland in roten Zahlen, und das liegt daran. So, jetzt kann man natürlich fragen, ja, das trotzdem wird doch viel im Krankenhausbereich zusätzlich ausgegeben. Da muss man ganz fair einfach sagen, wir haben nach der Corona-Pandemie die höchsten Lohnsteigerungen überhaupt gehabt. Ich blicke jetzt mal zurück auf die Jahre 23, 24, 25 hatten wir hier im Bereich, und das ist überhaupt kein Vorwurf, der Pflege und vor allem auch des ärztlichen Dienstes Lohnsteigerungen von 40%. Das hatten wir noch nie. So, die sind nicht refinanziert worden. Und jetzt da nochmal dreimal 1% abzuziehen von einer unzureichenden Refinanzierung, das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. So, das heißt, wir müssen, wenn wir einsparen müssen, das gebe ich zu, müssen wir dafür einen Ersatz finden. Also das muss aus dem Gesetz raus, weil es einfach nicht umsetzbar ist. Das wird uns alle das Genick brechen. Es ist schlicht und ergreifend nicht umsetzbar. So, wo können wir jetzt Geld einsparen? Ja, wir haben das jetzt mehrfach angesprochen. Das fällt uns ein bisschen schwer, aber wir haben Pflege aufgebaut, die Besetzung ist besser geworden. Und wenn wir jetzt nicht noch weiter die Besetzung aufbauen können, und da bin ich jetzt auch ganz fair und sage, nein, das Geld steht im Moment nicht zur Verfügung. Ich hoffe, dass wir bald unsere Krisen in der Welt bewältigen und wieder auch mehr Wirtschaftswachstum haben. Vielleicht können wir dann da wieder anknüpfen, aber da müssen wir jetzt erstmal ein Stoppschild machen. Das wird ungefähr 2-3 Milliarden Einsparungen bei den Krankenkassen auslösen. Also nicht die Absenkung, sondern eine ganz normale Anhebung und nicht 10% Anhebung, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Zweites Thema, verstärkte Ambulantisierung. Und da sage ich auch mal, auch wenn es einige Krankenhäuser vielleicht nicht gerne hören, Ich glaube, da müssen wir noch schneller werden. Und auch dort können wir die nächsten 2 bis 3 Milliarden im Krankenhausbereich einsparen. Stichwort dort, das ist ein bisschen schwierig, das alles zu vermitteln. Wir reden heute über Hybrid-DRGs. Ich will mal erklären, ganz einfach, was das ist. Also, die Krankenhäuser bekommen weniger Geld für die Behandlung von Patienten, wo sie selber auswählen können, kann ich den Patient ambulant, also an einem Tag, morgens reinkommen ins Krankenhaus, abends wieder nach Hause gehen, kann ich den ambulant behandeln oder vielleicht muss er 1-2 Tage übernachten. So. Das könnte man in der Tat noch weiter ausbauen. Das sehen wir weltweit, dass da noch mehr möglich ist. Und dann könnte man da sicherlich auch die nächsten 1-2 Milliarden einsparen. Das wäre auch sachgerecht. So, und das Zweite ist, es ist ja eine Krankenhausreform durch Herrn Lauterbach auf den Weg gebracht worden. Und da müssen wir schneller werden. Und das hängt an den Bundesländern. Das ist nicht der Bund, dem man hier den Vorwurf machen muss. Die Bundesländer haben sich auf den Weg gemacht. Ich würde mal sagen, ja, auch da würde ich vielleicht jetzt ein bisschen Schelte bekommen. Wir haben 1700 Krankenhäuser in Deutschland. 1100, 1200 wären allemal genug. Wir haben ineffiziente Krankenhäuser, wir haben viel zu kleine Krankenhäuser. Warum hat man nicht den Mut, in das Gesetz reinzubringen und sagen, jedes Jahr müssen 100 Krankenhäuser in Deutschland geschlossen werden? So, und das muss man natürlich mit den Bundesländern ausarbeiten. Wie komme ich dazu? Wie kann ich da schneller werden? Da werden die Krankenkassen Geld sparen und auch die Bundesländer werden Geld sparen, weil sie die Investitionen nicht finanzieren können. Warum sage ich das? Nur mal auch eine Zahl. Wenn ein Krankenhaus geschlossen wird, dann tauchen diese Patienten in den umliegenden Krankenhäusern nicht zu 100% mehr auf. Da gibt es viele Studien drüber, ungefähr 20-30% tauchen nie wieder auf. Ja, kann man sich lange fragen, woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass eben das Angebot auch eine Nachfrage schafft. Habe ich nicht so viel Angebot, dann habe ich auch weniger Patienten und da bleibt jetzt keiner auf der Strecke. Ja, und das wäre eine echte Reform. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass das jetzt noch reinkommt, damit wir genau da, wo wir unsere Probleme haben, wo wir besser werden müssen, dass wir da auch ansetzen und Geld sparen.
Das, was Sie jetzt angesprochen haben, also sich hinzustellen und zu sagen, ne, von diesen 1700 sollen, was weiß ich, 500 zumachen. Das kostet natürlich viel politischen Mut, kostet viel politisches Kapital eben und würde ja erstmal auch einen großen Aufschrei auslösen. Und die Frage ist auch, ob dafür genug Rückhalt in der Bevölkerung ist, dass dieser Schritt eben gegangen wird und ob da nicht so viel, ich sag mal so, die Zivilgesellschaft so viel Widerstand leisten würde, dass es schwer wäre, das durchzusetzen. Jetzt nicht nur gegen den Widerstand der Länder, weil es ist ja eben dieses Klassische, was ich immer wieder höre, ja, mein Krankenhaus macht zu, ne, wo ich wohne, wo ich aufgewachsen bin, wo ich vielleicht geboren wurde. Und das macht was mit den Menschen, weil das macht alles Sinn, wie wir das hier diskutieren und wie Lauterbach sich das gedacht hat und wie sich die Experten das gedacht haben. Aber bei den Leuten kommt an, das Krankenhaus schließt, meine Versorgung wird schlechter, das System funktioniert nicht, Demokratie funktioniert für mich nicht, dieses Land funktioniert für mich nicht. Das ist das, was bei den Leuten ankommt. Also wir haben ja vielleicht auch ein Problem in der Kommunikation, weil man macht ja das, was wir machen, im besten Fall senkt ja Kosten und verbessert sogar die Versorgung. Das will man ja eigentlich erreichen. So, und da gibt es sicherlich Maßnahmen, die das tun. Und sicherlich ist es vielleicht auch besser, dass ein Krankenhaus, nicht jedes Krankenhaus jede Leistung anbietet und dass man das so ein bisschen konzentriert. Und sicherlich kann man auch wahrscheinlich damit leben, ein bisschen längere Fahrzeiten dafür in ein besseres Krankenhaus, wo diese Leistung besser erbracht wird. Aber es ist halt eben sehr, sehr schwierig, das zu vermitteln, das zu kommunizieren, dass man Leuten wirklich ankommt, hier passiert was für mich, hier geht es mir im Endeffekt besser. Deswegen verstehe ich diesen Konflikt, die harte Realität da an die Bevölkerung zu bringen.
Ja, aber da muss ich so ein bisschen, ich sag mal, das verstehe ich, was Sie sagen, aber wir müssen einfach die guten Beispiele uns da mal vor Augen halten. Ich glaube, dass wir tatsächlich, und das ist nicht jetzt die jetzige Bundesregierung, sondern das sind mit Sicherheit 10, 15 Jahre, wo etwas falsch läuft im Krankenhausbereich. Es ist ja eben schon gesagt worden, es gibt gute Beispiele, ob es Dänemark ist, ob es die Niederlande sind, ob es Australien ist und so. Wir können Japan, die jetzt massiv anfangen. Da läuft eine Krankenhausreform völlig anders ab. Nämlich, dass man genau sagt, so liebe Leute, wir können mehr ambulant machen. Wir können auch nicht immer ständig mehr Geld ausgeben. Aber wir machen euch deutlich, eure Versorgung geht nicht den Bach runter, sondern sie wird sogar besser. Und was macht der Staat? Der nimmt Geld in die Hand. Da, wo es früher zwei Krankenhäuser gab, aus den 70er Jahren, so wie unser Krankenhaus, gebaut, baufällig. Ja, die Leute beschweren sich ja auch zu Recht und sagen, ich möchte gern ein schickes Einbettzimmer oder Zweibettzimmer haben. Ich möchte dies haben und jenes haben. Das ist nicht mehr zeitgemäß. So, und was haben die anderen Staaten gemacht? Die haben gesagt, pass auf, ich sag mal, zwei Krankenhäuser, a 400 Betten, wir stellen ein neues in die Mitte, ja, und das hat eben nicht 800 Betten, sondern dann nur noch 500 Betten mit einem großen ambulanten Zentrum. Der Staat finanziert das, der Staat spart aber langfristig auch Geld ein, weil er die anderen Krankenhäuser nicht weiter aufrechterhalten muss, und die Krankenkassen sparen auch Geld ein, weil mehr ambulant versorgt wird. Warum gehen wir diese Wege nicht? Ja, warum beschreiten wir Wege, alle Krankenhäuser abzustrafen, weil sie zu viel sind, weil zu viel Geld ausgegeben wird? Und das ist das, was ich anprangere. Ja, und da sage ich jetzt nicht, Frau Wagen hat daran Schuld. Muss ich auch die Fahne mal für Herrn Lauterbach, auch wenn ich nicht ein großer Fan bin und er mich auch schon ein paar Mal beschimpft hat, ja, halte ich trotzdem die Fahne da hoch. Er ist mutig mal diesen Weg gegangen und hat gesagt, wir müssen weniger Krankenhäuser in Deutschland haben. Und liebe Bundesländer, fangt jetzt an mit Reformvorgaben, die ich beschließe, das auch umzusetzen. Und da sage ich jetzt mal, können wir doch auch das Beispiel Solingen nehmen. Ja, natürlich war hier nicht jeder begeistert, dass die Lukas-Klinik geschlossen wurde oder auch das Krankenhaus in Hahn. Aber ich glaube, wir haben hier sehr gut verdeutlicht, Leute, auf Dauer wäre das nicht gut gegangen. Wir stärken jetzt die Krankenhäuser, nicht nur unser Krankenhaus, auch das Krankenhaus in Hilden, das Krankenhaus in Mettmann sind gestärkt worden. Und ich empfinde das im Moment nicht so, dass es hier Riesenproteste von der Bevölkerung gibt. Also ich empfinde das auch teilweise so, ne? Kommt auch bei mir an, dass die Bevölkerung da sehr zufrieden ist, dass diese Reform hier durchgeführt wurde. Von daher, ich glaube, wenn man es klug anfängt, kann man die Bevölkerung sogar positiv abholen.